Das heutige Thema der heutigen Predigt ist ja Buße. Wir sind in unserer Predigtserie, der Heilige Geist, sein Wirken bis heute. Und wir schauen uns heute einen Text an, da geht es um Buße. Was ist Buße? War Donnerstag vor einer Woche in Winterthur, hatte dort Leitertreffen der FEG Schweiz und ich war zum zweiten Mal so mit dem Zug unterwegs, also dorthin. Das ist mein Jahresereignis, einmal pro Jahr fahre ich Zug. Gehe dorthin und ich habe gedacht, ich habe so einen guten Orientierungssinn, ich steige dann aus und dann einfach der Bahnlinie entlang und etwa 4-5 Minuten und dann ist die FEG Winterthur dort. Bin ausgestiegen, bin losgelaufen, gedacht, vielleicht doch noch zur Sicherheit das GPS aktivieren, so meine App. Und dann zeigt sie ja an, 8 Minuten bis zum Ziel und ich laufe, dann heißt 10 Minuten bis zum Ziel, 12 Minuten bis zum Ziel. Ich gedacht, oh, aber okay, ich war genau spiegelverkehrt unterwegs. Also ich hatte dann etwa 20 Minuten am Schluss, beim Rücklaufen dann nur noch 4 Minuten. Das ist Buße, wenn man dann umkehrt. Buße heißt umkehren. Was meint der biblische Begriff Buße? Wenn man wie merkt, ich laufe oder ich fahre mit meinem Leben in die falsche Richtung. Ich fahre vielleicht mein Leben wie total an die Wand. Dann irgendwie irgendwann mal sage, so jetzt kehre ich um in meinem Leben. Wir wollen uns dazu den Text anschauen aus Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 41. Ich lese jetzt aber nicht die ganze Predigt von Petrus, sondern steige direkt nach der Predigt ein. Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Petrus hat gepredigt, ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Da steht: Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Petrus hat gepredigt, es traf sie tief ins Herz, waren tief bewegt bis ins Innerste. Wir wollen uns heute anschauen, so, was hat denn Petrus so gepredigt, dass das die so getroffen hat. Beginnen mit Vers 14. Petrus tritt auf und er spricht den anderen Aposteln mit lauter Stimme: Ihr Leute von Judäa, oder vielleicht habt ihr in eurer Übersetzung, ihr Juden. Es waren ja alles Juden da, die vor ihm standen und waren. Es war das Shavuot, das Wochenfest. Man feierte den Empfang der 10 Gebote. Man nimmt an, dass zur damaligen Zeit bis zu 100.000 Menschen in Jerusalem waren. Menschen, die als Juden geboren wurden, Menschen, die zum Judentum konvertierten. Sie waren alle da. Und jetzt hören sie wie ein Brausen. Und dann hören sie die Galiläer in ihrer Stimme, in ihrer Sprache sprechen und denken, boah, die sind doch besoffen. Die sind betrunken. Petrus lässt das nicht auf sich sitzen, so einen Vorwurf. Er steht auf und mit lauter Stimme sagt, nein, nein, es ist nicht so. Was ich euch jetzt sage, das ist unglaublich wichtig. Hört mir zu. Aber ich könnte sagen, das, was Petrus verkündigte, das ist das Schönste, was unsere Ohren hören können. Ja, unsere Ohren wurden vielleicht sogar dazu geschaffen, um diese Botschaft zu hören, die ist so wichtig. Und so predigt Petrus das Evangelium, die gute Botschaft. Und bevor wir jetzt da noch ein bisschen tiefer graben, was Petrus predigte, möchte ich kurz innehalten mit euch. Mal ganz kurz die Frage noch stellen, was glaubten denn die Zuhörer damals schon? Ich meine, es gibt wie einen gewissen Grundkonsens zwischen Petrus und den Zuhörern. Und über das muss Petrus ja nicht predigen, was schon klar ist. Also was glaubten die Zuhörer bereits? Könnt ihr mal kurz überlegen für euch. Was glaubten die schon, was Petrus auch glaubte? Zum Beispiel, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das war für die Juden damals sonnenklar. Die Bibel, so wie sie ihnen vorlag, im Tanach, TNK, Tora, Neviim, Ketuvim, also Gesetz, Propheten und Schriften, das ganze Alte Testament ist unfehlbar, irrtumslos sozusagen, es ist Gottes Wort, wir können darauf vertrauen. Das war für die Zuhörer völlig klar. Auch, dass Gott der Schöpfer ist, der uns geschaffen hat, Himmel und Erde geschaffen hat, dass wir nicht autonom sind, sondern unserem Schöpfer gegenüber verantwortlich, wie wir unser Leben gestalten. Wir müssen uns einmal vor Gott verantworten. Das ist das, was wir in den Lagern immer auch versuchen, den Teenagern und Jugendlichen mitzugeben. So, weißt du, Gott liebt dich. Gott hat dich geschaffen, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Dann kommen die Teenager und Jugendlichen zu mir, immer wieder erlebe ich das. Und so in den persönlichen Gesprächen bringen sie mir zum Ausdruck, aber ich fühle mich gar nicht gewollt. Ja, meine Eltern, die wollten mich gar nicht. Ja, die haben nur wegen mir geheiratet. Diese Tragik heute. Und wir dürfen sagen von der Bibel her, du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls. Gott hat dich geschaffen. Wunderbar. Aber das bedeutet auch, dass wir vor Gott für unser Leben verantwortlich sind. Dann glaubten diese Zuhörer auch, dass Gott der Gesetzgeber ist. Dass es absolute Wahrheit gibt. Oder? Nicht so, ich glaube das, du glaubst das, es ist egal, es ist alles relativ. Die Zuhörer damals war es ganz klar, es gibt einen Gesetzgeber und es gibt deshalb absolute Wahrheit. Und die habe nicht ich. Gott bestimmt die Wahrheit. Und sie glaubten auch, dass die Menschen Sünder sind. Sie kannten 1. Mose 2,17, 1. Mose 3. Wer von dieser Frucht isst, wird ganz sicher sterben. 1. Mose 3, Sündenfall. Und sie wussten, die Strafe für die Sünde ist der Tod. 3. Mose, das ganze Buch ist voller Anweisungen für die Opfer. In Israel wusste man, es müssen Geschöpfe sterben, weil wir Menschen sündigen. Ein riesen Schlachthof im Tempel. All das glaubten die Menschen damals, zu denen Petrus sprach. Und darum predigt er nicht über das. Das war ja wie schon klar. Worüber er jetzt predigt, ist das, was die Zuhörer noch nicht glaubten. Nämlich, dass Jesus der Messias ist, der von Gott Gesandte und Gesalbte. Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Darüber predigt Petrus jetzt. Jetzt möchte ich euch mal einfach so fragen, für euch persönlich, welche dieser, sind es mal sieben, welche dieser sieben Wahrheiten, kannst du sagen, jawohl, das glaube ich. Ja, ich glaube, die ganze Bibel ist die Wahrheit. Ja, ich glaube, Gott hat mich geschaffen. Ja, ich glaube. Gibt es ein Problem? Wir Menschen sind von Natur aus von Gott getrennt. Was glaubst du? Dass Jesus auferstanden ist? Und jetzt so die zweite Frage. Vielleicht sitzt du ja hier und sagst, ja klar glaube ich das, ich bin ja hier. Aber was glauben deine Mitmenschen? Alle Menschen in unserer Region, in der Schweiz, in der Welt. Was glauben sie? Glauben die auch, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Dass Gott der Schöpfer ist? Dass wir ein Problem haben? Vielleicht an die Freunde der Traktatmission? Wo müssen wir heute ansetzen? Können wir einfach sagen, bekehre dich? Das sind so Gedanken, die müssen wir uns stellen heute. Vielleicht müssen wir etwas früher beginnen als Petrus bei der Botschaft. Wir können nicht einfach sagen, kehr um. Wobei, es gibt auch heute so ein Wunder, oder? Zack und genial, wenn der Heilige Geist wirkt. So. Jetzt Petrus, er verkündigt das Evangelium seinen Landsleuten und er beginnt zunächst einmal Damit, dass er sagt, die sind im Fall nicht betrunken. Es ist erst 9 Uhr morgens. Logisch, oder? Da ist man nicht betrunken, meint Petrus. Er macht einen hörerzentrierten Einstieg, sagt man dem in der Predigtsprache so. Er geht dort, beginnt dort, wo die Hörer stehen. Das, was sie jetzt gerade beschäftigt. Und dann, finde ich es genial, sagt Petrus, ja, das, was ihr jetzt erlebt, ist das, was im Joel-Buch steht, Joel 3. Ihr erlebt die Erfüllung der Prophetie. Wow! Und jetzt macht er wie eine Textlesung zu Beginn seiner Predigt. Ich finde das auch genial. Damals gab es ja nicht so Bibeln. Wir sind unglaublich privilegiert heute, dass wir Bibeln haben. Damals, man musste es auswendig sagen, die Schriftlesung. Petrus konnte wahrscheinlich fast das Alte Testament auswendig. Er zitiert ziemlich wörtlich Joel 3, 1 bis 5. Ihr erlebt jetzt das. Und Petrus ist so schlau, er hört dann seine Schriftlesung mit Vers 5 auf, Joel 3, 5. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ich kenne Theologen, die sagen, das ist die Zentralaussage des Alten Testaments. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ich glaube, auch im Jona-Buch gibt es so eine Aussage. So zentral. Und jetzt sagt Petrus, und dieser Name, das ist übrigens Jesus. Jesus von Nazareth, ihr habt es ja selbst erlebt, er hat Wunder getan unter euch. Gott selbst hat ihn bestätigt als seinen Gesandten. Aber ihr habt ihn gekreuzigt. Oh, und jetzt steht da etwas ganz Besonderes. Petrus sagt, Vers 23, was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hat es so geplant. Wow, Gott hat es vorher gewusst und sogar geplant. Und dann, aber ihr habt ihn kreuzigen lassen. Manchmal werde ich gefragt, so, ja, wie ist denn das mit der Prädestination? Dem freien Willen. Also wenn ja Gott alles vorher geplant hat, dann sind wir ja nur noch Marionetten oder so, determiniert. Andere sagen, nein, nein, Gott hat nichts vorher gewusst, nichts vorher geplant, er kann die Zukunft nicht wissen. Alles total freier Wille. Ich sage, hier haben wir die biblische Antwort. Einfach so müssen wir es glauben. Gott hat alles geplant, er weiß alles, er plant alles und wir sind total verantwortlich. Und wer tiefer hineintauchen will, kommt vermutlich zu Problemen. Ich glaube, Gott hat alles vorhergewusst, was hier passiert und sogar geplant, aber wir sind total verantwortlich, so wie die Menschen damals. Und ich sage jetzt heute, und wir haben Jesus gekreuzigt, wir. Wir haben Jesus gekreuzigt. Ich finde den Film The Passion wunderbar. Vielleicht kennt ihr ihn. Ich sage immer so, war ein Film meiner Teenagerzeit, 20 Jahre her bald. Unglaublich heftiger Film. Eine Kollegin von mir hat ihn im Kino geschaut. Sie hat die ganze Zeit nur geweint und hat mir dann ein Mail geschrieben. Wie können Menschen nur so etwas Schreckliches tun? Ich habe gedacht, wir Menschen. Dieser Film, der ist ja von Mel Gibson. Mel Gibson hat keine Rolle in diesem Film, er ist der Regisseur. Nur in einem kurzen Moment kommt er vor, also seine Hand. Nämlich als Jesus so angenagelt wird, sieht man eine Hand, die schlägt. Das ist die Hand von Mel Gibson. Weil Mel möchte damit sagen, ich habe Jesus ans Kreuz geschlagen. Mel Gibson ist ja ganz ein frommer, gläubiger Katholik. Er sagt, ich glaube, dass Jesus wegen mir am Kreuz hing. Wegen mir. Und jetzt kommt das Geniale, Gott aber hat dann Jesus vom Tod auferweckt. Das ist ja etwas, was die Juden nicht glaubten. Die glaubten, es gibt eine Auferstehung, aber erst am jüngsten Tag, sagt Petrus, aber das, was ihr eigentlich nicht glaubt, ist passiert. Nämlich, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und jetzt muss das Petrus ein bisschen begründen, weil da gibt es jetzt Diskussionsbedarf und Einwände und so. Und Petrus macht das genial, er geht auf ein Zitat ein, Psalm 16, glauben die Menschen ja. Dann auf den großen König David, sagt er, David übrigens auch, und wenn der das sagt und so. Und übrigens wir auch, das ist noch das dritte Argument, also Bibel, David als Autorität und wir, Vers 32, wir bezeugen es auch, dass Jesus auferweckt worden ist. Aber Jesus, der ist jetzt im Himmel zu Rechten des Vaters. Er hat aber noch gesagt, sendet euch den Heiligen Geist. Und das ist jetzt passiert. Ihr habt es erlebt. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und dann kommt die Zusammenfassung der Predigt. Sozusagen zusammengefasst haben wir gesehen. Vers 36. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Punkt. Steile Aussage. Stellt euch vor, ich stehe heute vor euch und ich sage euch, du hast Jesus gekreuzigt. Müsst ihr euch nicht vorstellen, ich sag's. Du hast Jesus gekreuzigt. Denken vielleicht, ja, also der Hitler, das war ein schlimmer Mensch. Oder der Massenmörder. Oder mein Nachbar, der am Sonntag nicht mal in den Gottesdienst geht. Der nichts von Gott wissen will. Das ist ein böser, also der muss einmal vor Gott. Aber ich bin ja da. Ich bin ja fromm. Ich bin ja gläubig. Und jetzt sagt die Bibel, aber du hast Jesus gekreuzigt. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wisst ihr, die Juden da, die waren ja nicht alle beim Urteil beisammen. Es war ja nur eine kleine Gruppe da beim Synhedrion. Wisst ihr, sagt aber ihr alle, ihr 100.000 Menschen habt Jesus Christus gekreuzigt. Wir alle. Unglaublich heftige Aussage. Bist du dir dessen bewusst? Dass du mit deinem Verhalten deinem Schöpfer wie ins Gesicht gespuckt hast? Aber etwas festgestellt. Fromme Menschen, vielleicht sind wir das alle, leiden vor allem unter dem, was wir getan haben. Höre ich immer wieder, oh, ich habe so versagt. Vielleicht auch die ganz unfrommen Menschen leiden dann irgendwann unter dem, was sie getan haben. Aber man denkt vielleicht so auf dem Sterbebett, oh, hätte ich doch das nicht gemacht und das nicht gemacht und das nicht gemacht. Es gibt aber viele Menschen heute, die leiden gar nicht so sehr unter dem, was sie gemacht haben. Die leiden mehr unter dem, was sie nicht gemacht haben. Dort hätte ich noch etwas Gutes tun können und dort und dort und dort. Ganz spannend. Jedenfalls alle, ob wir darunter leiden, was wir gemacht haben oder auch was wir nicht gemacht haben, wir alle haben Jesus ans Kreuz gebracht für unsere Sünden. Wie reagieren jetzt die Zuhörer? Es trifft sie bis ins Innerste. Neujahrslager war eine junge Frau. Evangelistischer Abend, kommt aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Sie blieb sitzen, hat dann einen Neuanfang gemacht, Jesus, und hat dann gesagt, das war heute so ein emotionaler Abend. Ich habe die ganze Zeit nur geweint. Und ich habe gedacht, also so emotional habe ich nicht gepredigt. So. Aber wenn es zutiefst ins Herz geht, dann wird es unglaublich emotional. Dann fließen Tränen. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche für jede Predigt. Ich bete jeweils so vor der Predigt, ich bete, Jesus, bitte schenke, dass heute Morgen, nicht durch meine Predigt, aber durch dein Wort, Menschen bis ins Innerste bewegt sind. Solche, die noch nichts von dir wissen und solche, die schon 70 Jahre gläubig sind. Und wie zum ersten Mal, wow, das ist ein Wunder, wenn das passiert. Das können wir nicht machen, nur erbeten. Was der Heilige Geist tut. Wow. Ich meine, theologisch gesehen ist es ja so, dass wir eigentlich den Auftrag haben, zu geistlich toten Menschen zu sprechen. Epheser 2,1, wir alle sind von Natur aus tot durch unsere Übertretungen und Sünden. Und jetzt sagen wir den geistlich toten Menschen, oder ihr macht das auch mit Traktaten, und wir sagen ihnen, komm jetzt mal zum Leben. Ein Homiletikprofessor, also ein Professor für Predigtlehre, wollte das seinen Studenten wirklich so richtig eintrichtern, dass das wie nicht geht. Er nahm sie jedes Jahr mit auf den Friedhof. Er hat ihnen gesagt, und jetzt predigt zu diesen Gräbern so gut ihr könnt, dass die wieder lebendig werden. Hat natürlich niemand gemacht, oder? Aber das ist so das Bild. Wir predigen, kommt heraus aus eurem verlorenen Zustand. Das geht nicht. Aber Gott kann. Ich stelle mir immer so vor, der Lazarus, der da 3 Tage im Grab ist. Und Jesus ruft, Lazarus, komm raus. Und er zeigt da wenig wieder. Und das ist Bekehrung. wenn wir predigen und plötzlich geht es zutiefst ins Herz und es entsteht Glaube. Und ich weiß noch gut, bei mir war so ein Moment, das war mit 14 Jahren im Sola Padella. Matthias Maurhofer war dabei, live dabei. Wer hätte das gedacht, damals vor 21 Jahren, dass du mal bei mir in einer Predigt bist. Das erste Mal heute, glaube ich, so in einer Sonntagmorgen-Predigt. Aber er war damals dabei, so mein Evangelist. Und ich durfte am 21. Juli 2001 es traf mich zutiefst ins Herz. Es hat mein Leben total verändert. Und das wünsche ich mir für jeden Menschen, nicht nur hier, der ganzen Region, dass das so passiert, dass der Heilige Geist das Herz erweckt. Und wieso die Frage ist, ja, was sollen wir jetzt tun? Was jetzt? Ich meine, Petrus ist ja schon noch heftig. Er hört einfach auf mit seiner Predigt. Er sagt nicht mal, wie man jetzt eine Predigt ohne Anwendung. Ich weiß nicht, wie er nach Hause geht. Dann sagt Matthias, hat wieder nur eine Theorie predigt. Wenn ich keine Anwendung machen würde heute. Petrus macht keine Anwendung. Bang! Aber was jetzt? Und dann sagt Petrus zwei Dinge. Kehrt um. Und da steht jetzt in den Lutherbibeln zumindest, tut Buße. Metanoia. Und jetzt muss ich etwas ganz Wichtiges noch sagen zu uns, die wir da in der deutschen Sprache leben. Buße tun hat nichts zu tun mit büßen. Vielleicht denkt ihr jetzt, oh, ich muss Buße tun, also gehe ich aufs Bußbänkli und jetzt büße ich für alles, was ich versagt habe. Buße hat vom Griechischen her nichts mit Büßen zu tun. Deiner Ordnungsbuße oder Geldbuße, die kann ich bezahlen und dann ist die Schuld vorbei. Geht nicht. Ich kann nicht für meine Schuld büßen. Geht nicht. Zu groß, zu schwer gegen den Ewigen. Darum tut Buße meint Metanoeo, Metanoia, denkt um, wörtlich. Umdenken. Aber ich glaube, Petrus war zutiefst Hebräer. Und er dachte beim Wort Metanoia an das hebräische Wort Schuf, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht, Metanoia für das hebräische Wort Schuf. Schub geschrieben, Schuf, so gesprochen. Und das hebräische Wort meint mehr als nur Umdenken. Manchmal heute höre ich in Predigten, ja, tut Buße heißt, du musst einfach nur umdenken. Es geht gar nicht um ein Umleben. Nein. Buße tun meint drei Dinge. Umkehren, sich abkehren, heimkehren. Ganz geniale Illustration, der verlorene Sohn. Oder der verlorene Sohn sagt zu seinem Vater, gib mir mal alles, was du hast, ich brauche dich nicht. Typisch, der Vater steht für Gott, wie so dieser Mensch. Brauch dich nicht. Geht und fährt sein Leben total an die Wand. Und dann, als es ihm am schlimmsten geht, kommt er zu sich und jetzt steht es, und er kehrte um. Er tat Buße. Und er kehrt sich ab von seinem alten Leben. Und er kehrt heim. Das ist vielleicht eine der schönsten Geschichten in der Bibel. Ich meine, der Vater, der für Gott steht. Gott hat ja nie Stress. Er eilt nie, nur ein einziges Mal in der Bibel. Als der verlorene Sohn zu ihm kommt, eilt er ihm entgegen und sagt, endlich bist du daheim. Und vielleicht ist Gott heute auch so vor dir, mit offenen Armen. Und sagt, komm zurück nach Hause, ich warte schon mein ganzes Leben auf dich. Und dann kommst du zurück und dann umarmt dich der Vater und er sagt nicht, weh, du stinkst ja nach der Säu, hast gesauert. Nein. Sagt, schön bist du zu Hause. Welcome home, willkommen daheim. Wow. Das ist Buße tun. Ich sage heute konkret, indem wir zum Beispiel unsere Sünden bekennen, ganz konkret sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Und jetzt sagt hier Petrus aber noch ein zweites. Er sagt, und jetzt lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Ja, was ist jetzt mit der Taufe? Ich habe mir da viele Gedanken gemacht, habe die Apostelgeschichte studiert und ich habe wie etwas festgestellt. Wenn die Menschen in der Apostelgeschichte zum Glauben kommen, dann durchschreiten sie wie so vier Türen. Sie tun Buße, kennen ihre Sünden oder kehren um, kehren sich ab vom alten Leben. Sie glauben, setzen ihr Vertrauen voll auf Jesus, dass Jesus hat für mich gelebt, er ist für mich gestorben, setzen mein Vertrauen auf ihn. Ich glaube ihn. Sie lassen sich taufen und sie empfangen den Heiligen Geist. Die Reihenfolge, wie sie die Türen durchschreiten, müsst ihr mal lesen in der Apostelgeschichte. Manchmal ist es ein bisschen Türen an. Ich denke, das wäre die logische Reihenfolge. So. Aber manchmal zeigt das zuerst und dann das und so. Und ich merke, wie am Schluss ist in der Apostelgeschichte es wie ein bisschen egal, welche Reihenfolge. Hauptsache alle vier Türen durchschritten. Und man könnte das theologisch lange diskutieren. Was ist Gottes Beitrag? Was ist mein Beitrag bei den einzelnen Dingen? Vielleicht ein bisschen beim Heiligen Geist ist vielleicht ein bisschen wenig menschlicher Beitrag, bei der Buße ein bisschen mehr und so. Kann lange diskutieren darüber. Wichtig ist, bist du diese vier Türen durchschritten? Hast du wie deine Sünden Jesus bekannt hast? Jesus im Glauben als Herrn angenommen hast? Dich hast taufen lassen? Also, oh, was muss man tauft sein? Wird man sonst nicht gerettet? Hör ich oft, muss man getauft sein, um gerettet zu sein? Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Wisst ihr warum? Weil es keine biblische Frage ist. Die Bibel behandelt die Frage, ob wir gerettet sein müssen, getauft sein müssen, um gerettet zu sein, nirgends. Weil die Bibel wie einfach voraussetzt, dass jeder Gerettete getauft ist. Es gibt kein biblisches Beispiel für einen Menschen im Neuen Testament, der die Möglichkeit hatte, sich taufen zu lassen und nicht getauft wurde. Der Schächer am Kreuz, der hat es nicht geschafft, ja. Der ist auch gerettet. Aber jeder, der die Möglichkeit hatte, oder? Wer getauft ist und wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Markus 16, 16. Einen ungetauften Geretteten ist für die Bibel eine nicht vorstellbare Sache. Das ist ein Oxymoron. Kennt ihr, was ein Oxymoron ist? Widersprüchlichkeit in sich selbst. Ein schwarzer Schimmel. Ein ungetaufter Geretteter ist ein schwarzer Schimmel. Eine Widersprüchlichkeit in sich selbst. Und darum rede ich nicht so gerne, muss man getauft sein, damit man gerettet ist. Und was ist, wenn ich nicht getauft bin? Sagt, lass dich taufen, wenn du noch nie getauft worden bist. Punkt. Aber auch eine Taufe, 16. August, glaube ich. Kann man sich anmelden bei uns. Taufe. Und jetzt möchte ich dich fragen, bist du diese vier Türen durchschritten? Ja oder nein? Tim Keller, ihr wisst ja, ich habe ihn sehr gerne, er hat mal geschrieben, entweder sind wir in Christus oder nicht, entweder uns ist vergeben und sind wir angenommen oder nicht, wir haben ewiges Leben oder wir haben es nicht. Denkst du, ja, aber bei mir war das ein langer Prozess, wie ich zum Glauben gekommen bin. Sage ich, ja, das glaube ich dir. Aber das Resultat ist punktuell beurteilbar. Entweder du bist gerettet oder du bist nicht. Ganz einfach, oder? Wenn Jesus in diesem Moment wiederkommt oder wir sterben, dann entweder sind wir in der Ewigkeit bei Gott oder nicht. Das kann man nicht sagen, als Spitzli oder nicht. Darum, entweder wir sind in Christus oder nicht, das Resultat ist punktuell beurteilbar. Und dann der Heilige Geist noch. Habe ich gerade noch vergessen, muss ich noch zurückkommen. Auch der Heilige Geist ist ja ganz wichtig. Und ich glaube, wir bekommen den Heiligen Geist nach Epheser 1 und Epheser 4 in dem Moment, in dem wir zum Glauben kommen. Und der Heilige Geist ist dann, der uns befähigt, so zu leben, wie es Gott gefällt. Kleiner Fun Fact: Schavuot, das Wochenfest, feierte man den Empfang der 10 Gebote. Jetzt kommt der Heilige Geist und hilft uns bei der Erfüllung der 10 Gebote. Ich finde das genial. Und er hilft uns, Zeugen zu sein. Mit Worten und Taten und Traktätli und was auch immer. Und er begabt uns. Als Christen haben wir den Heiligen Geist. Aber wir können diesen Heiligen Geist dämpfen. 1. Thessalonicher 5, 19. Den Geist dämpft nicht, oder andere Übersetzung. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Wie können wir den Heiligen Geist dämpfen? Indem wir ihn wie klein halten in unserem Leben. Hier in diesem Bereich hast du nichts zu suchen, da lebe ich selbst. Ich möchte mal einen Vergleich machen, unser Leben wie ein Lebenshaus. So. Stell dir mal vor, dein Leben ist wie so ein Haus, es hat verschiedene Zimmer. Wir haben gestern bei Handlikers gezögelt, das hat auch verschiedene Zimmer dort. Und da gibt es dort so ein Büro, das ist dort, wo wir die schweren Bücher haben müssen reinschleppen. Das Büro, das steht in unserem Leben für die Arbeit, für das Geld. Und vielleicht sagst du jetzt, jawohl, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, ich lasse den Heiligen Geist in mein Büro, darf bestimmen über meinen Beruf, darf bestimmen über mein Geld. Und vielleicht denkst du auch, oh, also da bestimme ich selbst, welchen Beruf ich ausübe, wie ich den Beruf ausübe, wie ich mit meinem Geld umgehe. Also das Geld, das ist Privatsache, da hat Gott mir gar nichts zu sagen. Dann dämpfen wir den Heiligen Geist. Und dann gibt es das Schlafzimmer. Steht für die Sexualität, Freundschaft, Ehe. Sagen wir, Jesus, da lasse ich den Heiligen Geist nicht rein. Ich bestimme selbst, wie ich meine Sexualität gestalte. Gott hat mir gar nichts zu sagen, wie ich meine Sexualität gestalte. Oder mit wem ich eine Freundschaft eingehe, wie ich meine Ehe gestalte. Dann gibt es auch das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer steht so für die Freizeit, Süchte vielleicht, dort, wo mich niemand sieht, abends spät vielleicht. Da lasse ich den Heiligen Geist nicht rein. Der Extremfall ist vielleicht dann, wenn wir sagen, gut, ich bin gläubig und der Heilige Geist bekommt bei mir den Keller. Und am Sonntagmorgen lasse ich ihn aus dem Keller. Dann gehen wir gemeinsam in den Gottesdienst und dann kann er wieder im Keller sein. Alle anderen Lebensbereiche, da kommt er mir nicht rein. Wenn das so ist, dann müssten wir vielleicht mal ehrlich sein und sagen, ja gut, mein Leben unterscheidet sich in der Praxis nicht wirklich von dem eines Nichtchristen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, möchte ich dich ermutigen, heute Morgen Buße zu tun. Umkehre. Oder die erste Buße, die nennen wir in der Theologie gemeinsam mit dem Glauben auch Bekehrung, Konversion. Das ist so die erste Buße, die rettende Buße. Aber dann kommt das Leben in der Buße. Und ich glaube, es gibt ein einziges, oder vor allem ein Merkmal, das unterscheidet den Christen vom Nichtchristen. Oder das unterscheidet den Geretteten vom Nichtgeretteten. Und was ich jetzt sage, ist nicht etwas Richtendes von mir her. Nur zur Selbstprüfung. Aber ich glaube, der Gerettete unterscheidet sich darin vom Nichtgeretteten in seiner Bußfertigkeit. In seiner Bereitschaft, immer wieder Buße zu tun. Wisst ihr, ich glaube, es gibt keine Sünde, die nicht auch von uns Christen getan wird oder wurde. Schrecklich. Aber ich kenne keine Sünde, die nicht auch von einem Christen begangen werden kann. Okay, Sünde gegen den Heiligen Geist, aber das ist ein spezielles Thema. Da geht es ja nicht um eine Tatsünde. Aber sonst kenne ich keine Tatsünde, die wir tun können, die nicht von Christen getan würde. Und dann höre ich manchmal, aber der ist doch Christ, wie kann der nur? Oh, ich weiß aus meinem Leben, dass in meinem Leben das vollste Potenzial zu jeder Sünde ist. Und unter bestimmten Umständen bin ich zu jeder Sünde fähig und ich bin Gott dankbar, habe ich ein Gewissen, habe ich eine Erziehung, habe ich ganz viele, die auf mich schauen. Darum mache ich gewisse Sünden nicht, weil ich weiß, also jemanden umbringen, das wäre gar nicht gescheit. So. Nein, ich, also gut, ich meine manchmal jemanden hinter den Mond wünschen, oder? Also, ja, wir machen es natürlich nicht. Haben auch Angst vor der Strafe oder Gewissen oder Erziehung oder was. Aber wir sind zu jeder Sünde fähig. Und darum lohnt es sich auch gar nicht, dass wir uns über andere erheben und dann kannst du sehen, wie der gesündigt hat, nur weil er anders sündigt als wir. Das, was uns ausmacht, ist ein bußfertiges Herz. Erstens, dass wir offen sind zur Korrektur. Lesen in der Bibel, hören in der Predigt. Und manchmal korrigiert Gott auch durch eine liebe Schwester oder einen lieben Bruder. Das ist dann besonders schwierig. Aber wir sind offen für Korrektur. Und das Zweite, und wenn wir jetzt merken, ja, wir haben wirklich gefehlt, dann 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Stell dir einen Wanderer vor, geht am Morgen früh auf eine Wanderung. Nach einer Stunde hat er einen Kieselstein im Schuh. Denkt, ah, Am Abend leere ich meine Schuhe sowieso aus. In der zweiten Stunde kommt ein zweiter Kieselstein, der dritte wird am Abend hat ein ganzes Kieswerk in seinen Schuhen. Kein Wanderer würde so reagieren, oder? Aber wir vielleicht, wenn wir sagen, ja, ich kann dir am Abend immer noch Buß tun. Am Morgen geht auch, am Schluss meines Lebens geht schon noch. Nein, jede Sünde, die wir tun, sollte immer die erste sein, nach Möglichkeit. Dann sagen wir, es tut mir leid, ich kehre mich ab von dieser Sünde, ich tue sie nicht mehr, ich kehre um, ich tue Buße. So möchte ich zum Schluss zwei Fragen mitgeben. Hast du ein erstes Mal im Leben Buße getan? Wenn nicht, lade ich dich ein im Anschluss an den Gottesdienst. Komm nach vorne, es hat hier Gebetshelfer, die helfen dir gerne zu einer Beziehung mit Jesus. Die zweite Frage, wenn du schon Buße getan hast, ist es heute möglicherweise dran, Buße zu tun? Du merkst, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. 10 Minuten, 12 Minuten, 14 Minuten. Ich kehre um zu Jesus. Vielleicht auch einfach in einem Teilbereich, in einem Zimmer, dass ich die Schlüssel wieder dem Heiligen Geist übergebe. Sage auch, in dieses Zimmer sollst du eintreten dürfen. Aufräumen. Mir helfen. Bete. Jesus, danke dir für diesen genialen Text. Ich liebe die Predigt von Petrus, weil er so erfüllt war mit deinem Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass das auch zu uns sprechen darf heute. Dass wir wie merken, oh, es geht uns tief ins Herz. Und jetzt, was sollen wir tun? Jesus, ich bitte dich, wenn hier Menschen sind, die noch keine Beziehung haben mit dir, dass es tief ins Herz geht und wir heute Morgen die Entscheidung treffen, ich möchte umkehren in deine Beziehung. Aber auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind und wir merken, da haben wir ein Zimmer abgeschlossen. Da dämpfen wir den Heiligen Geist, dass wir heute Morgen auch Buße tun. Sage, da hast du den Schlüssel. Komm in mein Leben, räume auf. Und hilf mir so zu leben, wie es dir gefällt. Amen.